English Radio External Service.
2 Warszawa, 2 Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Guten Tag. Dzień dobry. Die aktuellen Spannungen zwischen Warschau und Kiew, die Zukunft der amerikanischen Militärpräsenz in Polen sowie die Frage nach Polens Rolle in Mittel- und Osteuropa, das sind die Themen des heutigen Infoteils. Außerdem in der Sendung: Persönliche Gegenstände von Opfern deutscher Konzentrationslager werden immer wieder auf Auktionen angeboten. Wie solche Objekte geschützt und für die Öffentlichkeit bewahrt werden können, darüber berichten wir in wenigen Minuten. Zunächst die Nachrichten. Im Studio ist Adam Deniso.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Der Streit zwischen Warschau und Kiew um den Orden des Weißen Adlers überschattet die geplante Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Gdańsk und polnische Mythen in der alten Nationalgalerie in Berlin. Ukraines Staatspräsident Volodymyr Zelensky will heute entscheiden, ob er an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Gdańsk teilnimmt. Seine Teilnahme ist offen, nachdem Polens Staatspräsident Karol Nawrocki ihm den Orden des Weißen Adlers aberkannt hatte. Hintergrund ist die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA. Zelensky hat den Orden inzwischen nach Polen zurückgeschickt. Mehrere ukrainische Politiker und 3 frühere ukrainische Präsidenten gaben ebenfalls polnische Auszeichnungen zurück. Aus dem polnischen Präsidialamt kam scharfe Kritik. Ministerin Agnieszka Jędrzak erklärte, Präsident Zelensky hatte nichts dagegen einzuwenden, als er die Auszeichnung vor 3 Jahren selbst entgegennahm. Ministerpräsident Donald Tusk ruft indes zur Deeskalation auf. Er schrieb, ein Festfahren im Konflikt schade beiden Seiten wirtschaftlich und geopolitisch und belaste ihr Ansehen auf internationaler Bühne. Und in der Politik ist ein Fehler bekanntlich schlimmer als ein Verbrechen, so Tusk. Polen will bei möglichen Friedensgesprächen über die Ukraine nicht außen vor bleiben. Außenminister Radosław Sikorski sagte in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Länder an der NATO- und EU-Ostflanke dürften nicht von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen werden. Sikorski verwies auf Polens besondere Rolle, das Land grenze an Russland und an die Ukraine. Zudem laufen rund 90% der westlichen Waffenlieferungen an Kiew über polnisches Staatsgebiet. Aus Berlin kam eine vorsichtige Reaktion. Regierungssprecher Stefan Cornelius sagte, es sei zu früh, über Formate und Teilnehmer zu sprechen. Zugleich versicherte er, die europäischen Verhandlungsbemühungen werden immer eng mit der polnischen Regierung koordiniert. Am Mittwoch treffen sich in Berlin die Regierungschefs Deutschlands, Polens, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens. Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Vor dem Regierungssitz in der Downing Street erklärte er, der Prozess zur Machtübergabe und zur Wahl eines neuen Labour-Vorsitzenden werde beginnen. Starmer stand seit Tagen unter wachsendem Druck aus der eigenen Partei. Nach mehreren politischen Rückschlägen forderten immer mehr Labour-Abgeordnete seinen Abgang. Als möglicher Nachfolger gilt Andy Burnham, der nach einer Nachwahl ins Unterhaus zurückkehrt. Und in der alten Nationalgalerie in Berlin sind Werke aus dem Nationalmuseum Warschau zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel Die Erfindung der Mythen und eröffnet die neue Reihe Internationalgalerie. Gezeigt werden 8 Werke vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Darunter sind Jan Matejkos Porträt 3er Kinder des Künstlers, Jacek Malczewskis polnischer Hamlet und Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Die Show fragt, was mit nationaler Kunst geschieht, wenn sie ihren eigenen Kontext verlässt. Zu sehen ist sie bis zum 17. Januar kommenden Jahres. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks.
Die Zukunft der amerikanischen Militärpräsenz in Polen und die aktuellen Spannungen zwischen Warschau und Kiew stehen im Mittelpunkt des heutigen Pressespiegels von Kuba Kukla.
Der ehemalige stellvertretende NATO-Kommandeur für Transformation, General Mieczysław Bieniek, hält die Einrichtung eines ständigen US-Militärstützpunkts in Polen für sehr wahrscheinlich. Im Gespräch mit Virtualna Polska erklärte er, entsprechende Signale seien sowohl von der polnischen Regierung als auch von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ausgegangen. Bieniek betonte jedoch, dass die Umsetzung ein langfristiger Prozess sei. Der Aufbau einer solchen Basis erfordere umfangreiche organisatorische, finanzielle und logistische Vorbereitungen. Als Beispiel nannte er die US-Stützpunkte in Ramstein und Neapel, deren Entwicklung viele Jahre in Anspruch genommen habe. Neben der Stärkung der militärischen Fähigkeiten und der Einbindung in gemeinsame Verteidigungspläne biete eine ständige US-Präsenz vor allem einen zusätzlichen Abschreckungseffekt. Sollten bei einem Angriff amerikanische Soldaten getötet werden, wäre die Reaktion Washingtons nach Einschätzung Bieniecks sofortig und verheerend. Auch die jüngsten Spannungen zwischen Polen und der Ukraine waren Thema des Gesprächs. Auslöser war die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte den Ehrennamen Helden der UPA zu verleihen. Daraufhin kündigte der polnische Präsident Karol Nawrocki an, Selenskyj nach Rücksprache mit der Kapitel des Ordens des Weißen Adlers die höchste polnische Auszeichnung zu entziehen. Als Reaktion erklärten mehrere ukrainische Politiker ihrerseits auf polnische Orden zu verzichten. General Bieniek zeigte sich dennoch überzeugt, dass die bilateralen Beziehungen insgesamt stabil bleiben werden. Polen habe seit Beginn des Krieges Millionen ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen und umfangreiche Militärhilfe geleistet. Diese Unterstützung werde auch künftig fortgesetzt. Zugleich verwies der General auf die besondere Bedeutung historischer Fragen für Polen. Die Verbrechen in Wolinien dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Viele Ukrainer seien sich der historischen Ereignisse jedoch nicht vollständig bewusst. Die aktuelle Debatte könne dazu beitragen, offene Fragen zu klären. Langfristig müsse das Thema aufgearbeitet werden und dürfe nicht weiter verdrängt werden. Lesen wir in Virtualna Polska. Der ehemalige stellvertretende Chef des Generalstabs der polnischen Streitkräfte, General Leon Komornicki, sieht die Entwicklung kritischer. Im Gespräch mit Interia erklärte er, der Krieg in der Ukraine biete Polen eigentlich die Chance, seine Position in Mittel- und Osteuropa auszubauen. Diese Gelegenheit werde jedoch nicht genutzt. Nach Ansicht Komornickis übernimmt die Ukraine zunehmend die politische und strategische Initiative in der Region und füllt damit eine Rolle aus, die eigentlich Polen zukommen sollte. Kiew definiere zunehmend die sicherheitspolitische Agenda an der Ostflanke Europas. Als Beispiel nannte der General ein Treffen in London, bei dem Präsident Selenskyj mit den Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands zusammenkam. Polen sei dazu nicht eingeladen worden. Aus ukrainischer Sicht werde Warschau offenbar als Konkurrenz wahrgenommen, sagte Komornicki. Diese Einschätzung halte er allerdings für falsch. Komornicki kritisierte zudem die aus seiner Sicht zunehmende Verankerung des Bandera-Kults in der politischen Identität der Ukraine. Die Benennung einer Militäreinheit nach der UPA sei kein Einzelfall, sondern Teil einer bewussten politischen Linie, die Präsident Selenskyj persönlich unterstütze. Polen könne das Problem inzwischen nicht mehr allein lösen, weder durch die Aberkennung von Auszeichnungen noch durch mögliche Sanktionen. Der General wertete die Entscheidung zur Namensgebung als gezielte Provokation. Ziel sei es gewesen, Polen zu spalten, international zu diskreditieren und seinen Einfluss in Europa und gegenüber den USA zu schwächen. Nach Einschätzung Komornickis versucht die Ukraine auf diese Weise ihre eigene Führungsrolle in der Region auszubauen und zugleich die Bedeutung Polens zu relativieren. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Den Pressespiegel zum Nachlesen sowie weitere Nachrichten finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Persönliche Gegenstände von Opfern deutscher Konzentrationslager werden immer wieder auf Auktionen angeboten. Wie solche Objekte geschützt und für die Öffentlichkeit bewahrt werden können, darüber sprechen Jakub Kukler und Wojciech Soczewica, Generaldirektor der Stiftung Auschwitz-Birkenau.
Vor wenigen Monaten haben wir über eine geplante Auktion gesprochen. Ein Auktionshaus aus Neuss wollte Originaldokumente aus Konzentrationslagern versteigen lassen. Der Fall wurde sehr breit diskutiert, wurde auch weltweit beschrieben. In Polen hat er für heftige Emotionen, sogar für Entsetzen gesorgt. Welche Folgen hatte die Diskussion von damals?
Die Folgen sind vielfältig. Wir haben zum einen als Stiftung Auschwitz-Birkenau dank unserer sehr guten und langjährigen Zusammenarbeit mit dem Land Nordrhein-Westfalen alle Dokumente sichern können aus dieser Auktion, mit der Ausnahme von 40, 50 Dokumenten, die unmittelbar nach dem Termin der angekündigten Auktion gekauft worden sind und nach Israel gebracht worden sind, ist es uns gelungen, ca. 600 Dokumente zu sichern. Zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um Postkarten, Briefe von Gefangenen, von Konzentrations- und Vernichtungslagern, aber auch aus Ghettos und sehr, sehr viele historische, wichtige Dokumente, die die Opfer des Zweiten Weltkrieges betreffen und in vielen Fällen ein Licht werfen auf Namen, auf persönliche, wichtige persönliche Angaben, auf Familiengeschichten. Und deswegen war es uns wichtig, hier einzusteigen. Als Stiftung, wir sind in Vorauszahlung gegangen und haben mit dem Auktionshaus und dem Land Nordrhein-Westfalen vereinbart, dass die Stiftung treuhänderisch diese Dokumente übernehmen würde, um sie dann an alle dafür zuständigen Gedenkstätten in Europa, das sind in etwa 20 Gedenkstätten in ganz Europa, in Deutschland, in Polen, in Tschechien, in Frankreich, den Niederlanden, aber auch Dokumente aus dem ehemaligen Ghetto in Lemberg. Wir haben auch etwas aus Lettland gefunden. Die Voraussetzung war, dass die Stiftung Auschwitz-Birkenau, sobald alle Dokumente bei uns sicher gelandet sind, verteilt werden an diese Orte der Erinnerung, wo sie dokumentiert, konserviert und zur Schau gestellt werden sollen.
Wissen Sie schon, wann das erfolgen könnte, wann das passieren könnte?
Wir werden in zwei Tranchen die Dokumente verteilen. Die erste Tranche wird in Düsseldorf am 6. Juli stattfinden, im Landtag Nordrhein-Westfalens, welcher sich bereit erklärt hat, Gastgeber zu sein. Dort werden wir alle Dokumente verteilen an Gedenkstätten aus Deutschland und den Ländern Westeuropas sozusagen. In späterer Folge, vermutlich gleich nach den Sommerferien, wird eine zweite Aktion hier in Warschau im Sitz der Stiftung Auschwitz-Birkenau stattfinden, im Rahmen der wir alle Gedenkstätten aus Polen, aber auch Archive, wir haben zum Beispiel sehr viele besonders wertvolle, auch schmerzhafte Dokumente aus dem ehemaligen Ghetto Litzmannstadt übernommen und diese werden an das Staatsarchiv in Łódź übergeben werden. Das wird nach der Sommerpause passieren.
Haben Sie seit damals, seit der geplanten Auktion, auch den Markt untersucht, welche Dokumente oder welche Gegenstände verkauft werden oder welche Dokumente man zu verkaufen versucht?
Es gibt einen immens großen Markt für diese Dokumente. Das haben wir mit Entsetzen festgestellt. Wir hatten keine Erfahrung vor der Entscheidung, diese Dokumente zu übernehmen mit diesem Handel im Internet. Er ist zum Teil offiziell registriert über bekannte Webpages, die auch über ein Impressum verfügen, wo man die Auktionatoren kontaktieren kann. Aber es gibt auch einen regen Handel über Internetseiten, die nicht zu verfolgen sind. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Zeichen dafür, dass dieser Markt dringend geregelt werden muss. Und deswegen begrüßen wir sehr die Initiative Nordrhein-Westfalens. Das Land hat im Bundesrat eine Gesetzesvorlage eingereicht, die den kommerziellen Verkauf und Ankauf dieser Dokumente regeln soll. Die Details sind uns noch nicht bekannt, aber das ist natürlich ein sehr prekäres Thema, denn es handelt sich hierbei um Privateigentum. Sehr häufig werden diese Dokumente von Menschen verkauft, die sie vielleicht früher gekauft haben. Wenn Dokumente im Privateigentum von Familien, von Opfern sind, ist das ein separates Thema natürlich. Menschen sollten in der Lage sein, diese wichtigen Erinnerungsstücke zu behalten, wenn sie das tun möchten. Aber wenn es um einen rein kommerziellen Handel geht und wenn Menschen sich dazu entscheiden, Postkarten zu kaufen, weil sie eine Briefmarke mit Adolf Hitler tragen und sie einen bestimmten Wert haben, dann sind wir entschlossen der Meinung, dass das geregelt werden sollte und dass ein rein kommerzieller Handel nicht möglich sein sollte, denn es handelt sich hierbei um materielle Zeugen. Sehr häufig belegen sie die letzten Augenblicke des Lebens von Opfern aus der NS-Zeit. Und das sollte nicht nur in einem Land, sondern am besten europaweit geregelt werden.
Über das Verbot sprechen wir gleich. Aber Sie haben Dokumente und Postkarten erwähnt. Was wird verkauft? Sind es eben Dokumente, sind es Postkarten oder vielleicht auch Kleidungsstücke?
Die abgesagte Auktion in Neuss beinhaltete auch Gegenstände. Da waren zum Beispiel Exemplare von Judensternen. Es waren Symbole nicht nur aus der Opfer-, sondern auch aus der Täterperspektive. Aber es handelte sich größtenteils um Post aus Lagern oder Ghettos oder anderen Orten, an denen Opfer gefangen gehalten worden sind. Es gibt einen beträchtlichen Teil unter diesen Dokumenten, der auch die wissenschaftliche Vorbereitung der Vernichtungsprozesse dokumentiert. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Bestandteile der Bibliothek der IG Farben in Auschwitz-Monowitz, wo wissenschaftliche Literatur nicht nur aus der Zeit der NS-Diktatur, sondern auch davor, aus den 20er und 30er Jahren, gesammelt worden ist, die zum Beispiel dokumentieren, wie die Effektivität der Verbrennungsprozesse gesteigert werden könnte. Und das ist ein sehr natürlich schmerzvoller Aspekt, aber auch ein sehr interessanter aus historischer Perspektive Aspekt, denke ich, denn er beweist, wir haben dazu einige Literaturstücke, die auch natürlich an das Archiv der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau übergeben werden. Er beweist, wie gut die Vorbereitung, auch die wissenschaftliche Untersuchung und Vorbereitung der Tötungsmaschinerie in Auschwitz und wahrscheinlich auch an anderen Orten ausgesehen hat. Und das widerspricht, glaube ich, der These, dass viele Menschen, die diesen Vernichtungsprozess vorbereitet und durchgeführt haben, keine Ahnung davon hatten, was sie tun. Und das ist ein wichtiges Beweismaterial für die Mitverantwortung aller, die daran beteiligt waren und die diese industrielle Tötungsmaschinerie unter dem Schild der IG Farben zum Beispiel, aber auch anderer Unternehmen, die tätig waren und die Ausbeutung der Gefangenen betrieben haben, belegt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, der hoffentlich untersucht wird. Beziehungsweise habe ich keine Zweifel, dass er untersucht wird von den Historikern und Historikerinnen der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Aber es handelt sich bei dieser Sammlung hauptsächlich um Post.
Sie haben gesagt, dass das Land Nordrhein-Westfalen ein Verbot plant des kommerziellen Handels mit NS-Dokumenten oder Dokumenten aus den Konzentrationslagern. Damit ist das Land Vorreiter. Glauben Sie, dass es eine Möglichkeit gibt oder eine Chance gibt, das Verbot auch auf andere Länder zu erweitern?
Soweit ich weiß, ist dieser Gesetzesvorschlag im Bundesrat eingereicht worden. Und das würde wahrscheinlich, wenn diese Initiative erfolgreich sein soll, müsste es natürlich ein landesweites Verbot sein oder eine landesweite Regelung. Aber wie gesagt, wir sind im Zuge dieses Prozesses, je mehr wir das Internet durchsuchen, je mehr uns zugespielt wird, denn das muss auch betont werden. Es wurde bekannt, dass die Stiftung Auschwitz-Birkenau sich mit diesem Thema auseinandersetzt und infolgedessen haben sich auch andere Auktionshäuser und Auktionatoren an uns gewandt und uns aufmerksam gemacht auf andere Dokumente, die für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau vielleicht von Interesse wären. Wir haben im Zuge dieses Prozesses gesehen, wie groß der Handel und der Umsatz mit diesen Dokumenten im Internet ist. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Aspekt, natürlich nicht nur aus deutscher Perspektive, obwohl wir mit im Austausch sind mit Gedenkstätten in Deutschland, die ein sehr großes Interesse daran haben, dass sie zum Beispiel nicht untereinander dazu gebracht werden, mehr bieten zu müssen für Dokumente, die zum Beispiel vom Interesse sind für, sagen wir, die Gedenkstätte Sachsenhausen und Dachau. Denn wenn diese Korrespondenz oder diese Dokumente Gefangene betreffen, die in beiden Konzentrationslagern gefangen gehalten worden sind, dann haben natürlich beide das berechtigte Interesse, diese Dokumente für sich zu bekommen. Und das wird uns ganz klar und deutlich gesagt, dass man alles tun möchte, um zu vermeiden, dass es zu einer Konkurrenz unter Gedenkstätten kommt. Und ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiges Argument ist, um sich ernsthaft mit diesem Gesetzesvorschlag auseinanderzusetzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, jetzt mit diesem sehr kurzen Wissen und der Erfahrung, die wir gesammelt haben, wir sind ja lediglich seit 6, 8 Monaten, ist das für uns ein Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so ein Gesetz beschränken kann auf ein Land in Europa. In Zeiten des Internets kann man eine Auktion einfach verlegen, auch außerhalb des europäischen Raumes natürlich. Und wenn die EU so etwas regeln würde, was ich für symbolisch sehr wichtig halte und richtig, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel aus Norwegen so eine Auktion oder der Schweiz führen kann. Und das würde dann eine neue Regelung erfordern, was nicht bedeutet, dass man diesen Aufwand nicht machen sollte. Ganz im Gegenteil. Europa hat eine wichtige Vorreiterrolle. Es ist die Geschichte Europas, die diese Dokumente betreffen. Und ich finde, diese Initiative ist absolut unterstützungswürdig.
Aus Norwegen, aus der Schweiz oder auch aus den Vereinigten Staaten oder aus Südamerika. Sie haben gesagt, dass der Handel enorm ist. Wie ist also mit diesem Problem, mit dieser Herausforderung umzugehen? Ein Verbot allein löst dieses Problem nicht.
Nein, natürlich nicht. Ich finde, es ist ein guter Ansatz und wir sind bestimmt nicht die Ersten, die das zum Thema machen. Das Verbot alleine wird natürlich keine einzige Lösung sein können. Es gibt seit einigen Wochen oder Monaten eine Arbeitsgruppe, die aus Gedenkstätten aus Deutschland und Polen besteht. Und für diese wird das bestimmt ein interessantes Thema sein, auch für Gespräche mit Regierungen oder mit Beauftragten auf regionaler Ebene. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht die einzige und beste Lösung ist, aber es ist bestimmt eine wichtige Initiative. Auch aus diesem Grund, weil wir uns der Zeit nähern, in der es keine Augenzeugen, keine Überlebenden mehr geben wird. Es ist zu vermuten, dass vielleicht das auch dazu beitragen wird, dass mehr Dokumente dieser Art ans Tageslicht treten werden, wenn Nachfahren Archive ihrer Vorfahren untersuchen werden, wenn man auf dem sogenannten Dachboden vielleicht einen Koffer findet, eine Akte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges oder aus der Zeit danach und etwas sieht, was Opfer von Konzentrations-, Vernichtungslagern, Ghettos betrifft. Wir haben in diesem Konvolut aus der abgesagten Auktion auch Postkarten gefunden, die handgemalt waren von Gefangenen, die ein künstlerisches Talent hatten. Und es muss nicht immer eine Schriftform sein, es kann auch Kunst sein aus dem Lager. Und wenn jemand so etwas findet, dann hat das natürlich einen zusätzlichen Wert für Gedenkstätten und für die Untersuchung der Verbrechen des Holocaust. Ich glaube, dass indem wir uns dieser Zeit nähern, wo es keine Augenzeugen mehr geben wird, wird das Thema aktueller werden. Und ich vermute, dass es mehr solche Dokumente geben wird. Und deswegen sollten wir uns dieser Frage stellen und sie aufgreifen. Und wie gesagt, das ist eine sehr europäische Geschichte und sie sollte auf europäischer Ebene aufgegriffen werden.
Kurz noch zum Verbot. Wie ist diese oder wie wäre diese mit dem Recht auf Eigentum zu vereinen?
Das ist eine sehr gute Frage und es gibt viele Stimmen natürlich auf allen Seiten. Auktionshäuser sagen das eine, Privatbesitzer sagen das andere, Juristen auf staatlicher Ebene sagen wiederum etwas anderes. Das Prinzip ist für uns wichtig. Wenn es möglich ist, diese Dokumente zu retten und zu sichern für künftige Generationen, dann sollte alles gemacht werden, um die bestmögliche Lösung zu finden. Wir haben gehört, dass eins der Argumente, welches dazu beitragen könnte, dass man eine gute Lösung, eine Kompromisslösung findet für alle Seiten, zum Beispiel sein könnte, dass Gedenkstätten das Erstkaufrecht besitzen. Das heißt, eine Auktion wäre nicht möglich oder beschränkt möglich, aber immer mit dem Vorsatz, dass eine Gedenkstätte, die zuständig ist für dieses konkrete Dokument, für das Schicksal dieses konkreten Opfers, das Erstkaufrecht besitzt. Das ist ein Schritt vielleicht in Richtung Wahrung des Privatbesitzes. Ich finde trotzdem, dass Dokumente nicht verschwinden sollten auf dem kommerziellen Markt. Man müsste da eine Lösung finden, die sie noch besser absichert. Aber vielleicht wäre das zu vereinbaren mit dem Prinzip des Privateigentums, welches verfassungsmäßig geschützt wird.
Und wollen Sie als Stiftung in Zukunft Dokumente erwerben, um sie an Gedenkstätten weiterzuleiten?
Wir haben außerhalb dieser abgesagten Auktion bereits einige Dokumente gekauft. Das haben wir auch mit unseren Spendern so ausgemacht, dass wir, wenn es uns gelingt, diese vorausgezahlte Quote, die die Stiftung Auschwitz-Birkenau eingebracht hat, um die Dokumente aus Neuss zu übernehmen. Wenn es uns gelingt, mehr als das im Zuge der Fundraising-Kampagne zu bekommen, würden wir auch bereit sein, andere Dokumente zu kaufen, wenn diese von Interesse für die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau sind. Das, was wir mit Neuss gemacht haben, wie schon gesagt, das betrifft 20 Orte der Erinnerung, war eine Ausnahme. Aber wir sind als Stiftung natürlich dazu da, um die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu unterstützen. Das ist unsere Mission. Und wenn wir im Laufe unserer Gespräche mit Partnern sehen, dass es Dokumente gibt, die von besonderem Wert sind für die Gedenkstätte, wenn sie zum Beispiel Opfer, Gefangene betreffen, deren Namen nicht bekannt waren. Das passiert immer wieder, auch 81 Jahre nach der Befreiung, dass neue Namen aufgedeckt werden, die nicht im Register des Konzentrations- und Vernichtungslagers sind. Dann ist das natürlich etwas besonders Wertvolles, denn die Gedenkstätte und somit auch die Stiftung sind dazu da, um an die Opfer zu erinnern. Und wenn wir Dokumente kaufen können, die das tun, dann würden wir das gerne machen und werden uns dafür einsetzen. Ich möchte in diesem Kontext auch ganz deutlich Dankeschön sagen, denn wir haben eine Spendenkampagne gestartet vor einigen Wochen über Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit der Bethe-Stiftung. Das ist eine private, eine Familienstiftung aus Bergisch Gladbach, die sich bereit erklärt hat, jede private Spende, die wir als Stiftung im Rahmen dieser Aktion bekommen, zu verdoppeln. Das heißt, jeder Mensch, der sich bereit erklärt, eine Patenschaft über ein Dokument zu übernehmen und sich entscheidet, zum Beispiel 50 Euro, 100 Euro, bis 3.000 Euro. Jede solche Spende wird von der Bethe-Stiftung verdoppelt. Und das bedeutet, dass die Stiftung Auschwitz-Birkenau somit hoffentlich bald über Mittel verfügen wird, die sie eben für den Kauf neuer Dokumente einsetzen kann. Das ist etwas kompliziert und ich wundere mich nicht, dass manche Menschen sagen, es ist kontrovers, denn somit tritt die Stiftung auf einen Markt, der eben kommerziell betrieben wird. Für uns ist die Entscheidung allerdings sehr klar und einfach gewesen. Einfach war sie nicht, aber sie ist, wir stehen zu dieser Entscheidung und wir verteidigen sie gerne. Wenn wir dem kommerziellen Markt Dokumente entreißen können und sie somit sichern und an die Gedenkstätten übergeben, wo sie für alle Ewigkeit aufbewahrt werden, wo sie konservatorisch sehr professionell betreut werden und zur Schau gestellt werden, damit besuchende Familienmitglieder oder Forschende immer auf sie Zugriff haben, dann ist das eine richtige Entscheidung. Und dann werden sie eben nicht mehr an- und verkauft werden können, dann verschwinden sie nicht auf dem Markt, dann können sie nicht missbraucht werden. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, denn diese Dokumente können auch eine negative Ausstrahlungskraft haben für Menschen, die sie zum Beispiel politisch missbrauchen wollen, für Rechtsextremisten, für die das auch Symbole sind. Wir gehen davon aus, dass wir diese Dokumente und somit die Namen der Opfer retten, indem wir sie an die Gedenkstätte Auschwitz übergeben.
Wojciech Soczewica, Generaldirektor der Stiftung Auschwitz-Birkenau. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mit Wojciech Soczewica, Generaldirektor der Stiftung Auschwitz-Birkenau, sprach Jakub Kukla. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Do usłyszenia, auf Wiederhören.
Tyle już masz planów, jakbyś wieki mnie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz, chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz, proszę, lecz nie na to czekam.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.